MDR Kultur. Glaubenssachen.
Der Staat und die Kirchen. Ein vergleichender Blick auf Deutschland und Frankreich. Eine Sendung von Clemens Klünemann.
Als Julia Klöckner kurz nach ihrem Amtsantritt als Bundestagspräsidentin den Kirchen politische Zurückhaltung empfahl, war die Empörung ebenso groß wie die Zustimmung. Klar kann sich Kirche auch zu Tempo 130 äußern, aber dafür zahle ich jetzt nicht unbedingt Kirchensteuer, sagte Klöckner in einem Interview mit einer auflagenstarken Sonntagszeitung und forderte, dass sich Vertreter der Kirchen aus politischen Fragen heraushalten und auf ihre eigentlichen Aufgaben beschränken sollten. Die heftigen Reaktionen auf diese Äußerung der Parlamentspräsidentin zeigten, dass sie einen wunden Punkt der öffentlichen Debatten in Deutschland berührt hatte. Dieser betrifft das schon seit vielen Jahrzehnten keinesfalls spannungsfreie Verhältnis zwischen Religion und Politik, beziehungsweise zwischen Staat und Kirchen. Während Ersteres eher die akademischen Debatten prägt, werden die Diskussionen heftig, wenn es ganz konkret um Rechte und Privilegien der Kirchen geht, die, so manche Kritiker, mit einem säkularen Staat nicht zu vereinbaren seien. In Zeiten knapper Kassen sind insbesondere Kirchensteuer und Staatszuwendungen Reizthemen. Aber die Infragestellung des Status quo bezieht sich längst nicht mehr nur auf Pekuniäres. Vielmehr geht es auch darum, wie eine Institution, deren Mindset wie aus der Zeit gefallen wirkt, noch so viel Einfluss auf das öffentliche Leben haben könne. Und noch etwas ist neu. Die Kritik am Verhältnis zwischen Staat und Kirche, beziehungsweise Kirchen, wird längst nicht mehr nur von Kirchen und glaubensfernen Menschen geübt, vielmehr kommt sie aus dem Inneren der Kirche selbst, allerdings aus verschiedenen Motiven. Erinnert sei zum einen an die Initiative des damaligen Papstes Josef Ratzinger, der eine Entweltlichung der Kirche forderte und damit ein konservatives Lob der Gegenwelt verband. Der Kölner Religionsphilosoph Hans-Joachim Höhn bezeichnete dies seinerzeit ironisch als eine Art McKinsey-Theologie, in der es offenbar um den Markenkern der Kirchen gehe: rituelle Lebensbegleitung, spirituelle Sinnstiftung und sakramentale Heilsvermittlung und natürlich der Zölibat der Priester als das die Welt am meisten provozierende Zeichen ihrer Asymmetrie. Ganz anders motiviert ist der Vorstoß des Münsteraner Kirchenrechtlers Thomas Schüller, den er unlängst in einem Buch unter dem Titel »Unheilige Allianz – Warum sich Staat und Kirche trennen müssen« veröffentlichte und der sich nicht nur auf die katholische Kirche bezieht. Unmissverständlich fordert er eine Klärung des Verhältnisses zwischen Kirchen und Staat. Denn klar sei dieses Verhältnis ja keineswegs, da es eine Vielzahl kirchlicher Interessen gebe, die bei Bedarf kirchlicherseits gerne gegeneinander ausgespielt werden. Die Kirchen verstehen sich als Anwalt der Schwachen, ja. Aber, so Schüller, sie verfolgen zum Beispiel im Eherecht Interessen ihrer Moralvorstellungen. In Fragen der Staatsleistungen fiskalische Interessen und beispielsweise beim Arbeitsrecht bis vor kurzem besitzstandswahrende Interessen. Der Erfolg kirchlicher Interessenvertretung beruht darauf, dass zwischen diesen Feldern hin und her gesprungen wird und entsprechende Deals abgeschlossen werden, schreibt Schüller. Er meint damit, dass der Staat im Wissen darum, auf die Arbeit der großen Sozialkonzerne Caritas und Diakonie angewiesen zu sein, beispielsweise im Arbeitsrecht Zugeständnisse machte, die nur schwer mit dem Grundgesetz und hinsichtlich des katholischen Frauenbildes gar nicht mit den allgemeinen Menschenrechten zu vereinbaren sind. Die Diskussionen der breiten Öffentlichkeit über das Verhältnis zwischen Staat und Kirchen tauchen jedoch gar nicht so detailliert in die Materie ein. Verständlicherweise geht es doch vielen Menschen vielmehr um die Frage, ob in einer säkularen Gesellschaft Religion nicht als Privatsache zu gelten habe und insofern viel zu präsent sei. Der Deutsche Kulturrat, also eine Institution der Zivilgesellschaft, sieht dies indes anders. In der 5. seiner 15 Thesen zu kultureller Integration und Zusammenhalt heißt es unter der Überschrift »Religion gehört in den öffentlichen Raum«:
Religionen können wichtige Beiträge zur kulturellen Integration und Teilhabe leisten. In Deutschland sind Staat und Religion klar voneinander getrennt, aber auch aufeinander bezogen.
Womöglich ist diese Aussage etwas verkürzt, denn so klar getrennt sind Staat und Kirche in Deutschland ja keineswegs. Es reicht, auf die Kirchensteuergesetzgebung zu verweisen, auf den Platz, den religiöse Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einnehmen, auf Religionsunterricht an öffentlichen Schulen und theologische Fakultäten an Universitäten, auf das Vetorecht der Kirchen bei der Besetzung entsprechender Stellen in der Lehre, um nur diese Beispiele zu wählen. Oftmals wird von denjenigen, die eine klare Trennung zwischen Staat und Kirchen fordern, auf das französische Beispiel des laizistischen Staates verwiesen. Dass in Frankreich vor ziemlich genau 120 Jahren das entscheidende Gesetz über die Trennung der Kirchen und des Staates in der Nationalversammlung verabschiedet wurde, ist Anlass und Gelegenheit, das französische Modell mit dem deutschen zu vergleichen. Dass dies keine theoretische Diskussion ist, zeigte unlängst der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, als er bei einem Besuch an der Medizinischen Hochschule Hannover irrtümlich die Bundesrepublik als einen laizistischen Staat bezeichnete. Wörtlich sagte Merz: "Diejenigen, die aus der muslimischen Welt zu uns kommen, die herzlich willkommen sind an unseren Universitäten, mögen bitte daran denken, dass wir ein laizistischer Staat sind, dass wir hier eine strikte Trennung zwischen Staat und Kirche haben." Mit dieser Einschätzung lag der Christdemokrat freilich falsch. Deutschland ist ein säkularer Staat, aber eben kein laizistischer, weil es Kooperationen zwischen dem Staat mit den Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungen gibt. In Frankreich ging man vor 120 Jahren einen anderen Weg. Auffällig beim ersten Blick auf dieses seit dem 9. Dezember 1905 gültige Gesetz war und ist zweierlei. Zum einen legen die Kommentatoren immer wieder Wert darauf, dass von Kirchen im Plural und im Sinne von religiösen Kulten die Rede ist, beziehe sich dieses Gesetz doch auf die drei 1905 maßgeblichen Religionsgemeinschaften, nämlich Katholiken, Protestanten und Juden. Zum anderen ist bemerkenswert, dass der erste Artikel dieses Gesetzes keinesfalls restriktiv formuliert ist, sondern positiv. Gehe es doch darum, die Gewissensfreiheit zu gewährleisten, sowie die Ausübung von religiösen Zusammenkünften, solange diese nicht die öffentliche Ordnung stören. De facto stellte das Gesetz vor 1905 jedoch eine erhebliche Einschränkung, vor allem der katholischen Aktivitäten, dar. Verstand es sich doch ausdrücklich als Rücknahme des Konkordats von 1801 zwischen dem napoleonischen Frankreich und dem Vatikan. Gegen dieses Konkordat hatten sich viele Politiker der Dritten Republik gewandt, und zwar im Namen der Laizität, ein Begriff, der nur unzureichend mit Antiklerikalismus übersetzt wird. Besser passt wohl weltlich oder religiös neutral. Die Laïcité gehört in Frankreich zu den republikanischen Werten und wird gleich zu Beginn der Verfassung der Fünften Republik genannt. Frankreich ist eine unteilbare, religiös-neutrale, demokratische und soziale Republik, heißt es da. Mit anderen Worten, die Laizität ist nicht lediglich eine Art Verfahrensprinzip, welches zur Regulierung bestimmter Situationen herangezogen wird. Die religionspolitische Neutralität des französischen Staates ist vielmehr und nicht erst seit dem 9. Dezember 1905 ein wesentliches Element republikanischen Denkens in Frankreich. In den Fokus der Öffentlichkeit gerät die Frage der Laïcité jedoch meistens, wenn es um Kleiderordnungen im öffentlichen Raum und insbesondere in Schulen geht. All dies ist Grund genug zu fragen, welche ideengeschichtlichen Wurzeln die Laïcité hat. Diese Wurzeln liegen nicht, wie oft angenommen, in der Revolution von 1789, sondern reichen weiter zurück, nämlich in die Zeit des Gallikanismus, als Kardinäle wie Richelieu und Mazarin eine Art französische Nationalkirche formierten, mit der die Revolutionäre brechen wollten. Paradoxerweise war das, was unter der Ägide des Abbé Grégoire während der Revolution zur Vereidigung der Priester auf die neue Verfassung führte, eine spiegelbildliche Fortsetzung dieses Modells einer Nationalkirche, jetzt unter antiabsolutistischen Vorzeichen. Die Dritte Französische Republik versuchte vor 120 Jahren, dieses Paradox aufzulösen, indem sie die katholische Kirche, denn gegen sie richtete sich ja das Gesetz, ins gesellschaftliche Abseits zu schieben versuchte und die Laïcité als Garantin der Gewissensfreiheit gesetzlich installierte. Allerdings verfing sie sich in dem Widerspruch, dass im Namen der Gewissensfreiheit deren Grenzen jetzt staatlicherseits definiert wurden und werden. Das zeigt sich eben an rigiden Kleiderordnungen und strengen Verboten jeglicher religiöser Symbole in Schulen. Oder auch an engherzigen Debatten darüber, ob zur Weihnachtszeit eine Krippe oder ein Weihnachtsbaum auf einem Marktplatz oder im Foyer eines Rathauses aufgestellt werden darf. Es wird nicht wirklich deutlich, inwiefern die Gewissensfreiheit durch solche Restriktionen gewährleistet wird. Wenn heute in Deutschland gefordert wird, dass sich die Kirchen aus der Politik heraushalten sollten, nimmt dies mehr oder weniger bewusst eher Bezug auf das Reichskonkordat und seine vom Bundesverfassungsgericht 1957 bestätigte Fortdauer als auf das französische Modell der Laizität. Nicht zuletzt, weil die Umstände der Entstehung des Reichskonkordats von 1933 ja nicht unumstritten sind, das von Eugenio Pacelli, dem späteren Pius XII., sowie von Hitlers Vizekanzler Franz von Papen ausgehandelt und unterschrieben wurde, bleibt indes die Laizität à la Française für die Befürworter einer strikten Trennung von Staat und Kirchen in Deutschland ein attraktives Modell, das allerdings eben nicht frei von Widersprüchen ist. Beispielsweise demjenigen, dass das eine Glaubensbekenntnis, nämlich das religiöse, letztlich durch ein anderes, nämlich das gegenüber der republikanischen Verfassung, abgelöst wird. Die religiöse Neutralität des Staates garantiert die vorbehaltlose Akzeptanz aller spirituellen Überzeugungen, sodass sich jeder mit dem diese Neutralität garantierenden Staat identifizieren kann, schreibt Henri Pennaruis 2009 in seinem vielbeachteten Buch »Was ist eigentlich Laizität?« »Qu'est-ce que la laïcité?« Und der Soziologe Olivier Roy spricht von einer notwendigen Sakralisierung des Staates, um einen im Sinne der Aufklärung säkularen Freiraum zu ermöglichen. Ausdrücklich bezieht er sich in seinem Buch »La laïcité face à l'Islam« auf die Religion, der gegenüber der Staat die Gewissensfreiheit schützen müsse. Letztlich handelt es sich bei dem französischen Modell der Laïcité um ein gegenüber dem deutschen Modell des säkularen Staates völlig anderes Verhältnis des Staates zur Vielfalt der spirituellen Haltungen oder Indifferenzen seiner Bürgerinnen und Bürger. Spiegeln sich doch in beiden Modellen die jeweiligen und in vielem ganz unterschiedlichen historischen Erfahrungen wider. Während das Grundgesetz die Würde des einzelnen Menschen an den Anfang stellt, ist aus französischer Sicht die Einheit und Unteilbarkeit der Nation oberstes Ziel. So stellt der Soziologe Alain Policard in einem 2004 erschienenen Sammelband über einen unverstellten Blick auf die Laizität, La Laïcité dévoilée, fest, dass der moderne Staat davon lebe, jegliche Vielfalt in kulturellen und religiösen Fragen der Einheit der Nation unterzuordnen. Es ist interessant, diese aus dem absolutistischen und dem jakobinischen Staatsverständnis herrührende Überzeugung mit dem berühmten Satz des Staatsrechtlers Ernst Wolfgang Böckenförde zu konfrontieren, dass nämlich der freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Womöglich ist das deutsche Modell des säkularen Staates, der auf Kooperation mit den Religionsgemeinschaften setzt, statt auf Abgrenzung, gerade im Hinblick auf gesellschaftliche Integration erfolgversprechender. So heißt es weiter in der bereits zitierten These des Deutschen Kulturrats unter der Überschrift »Religion gehört in den öffentlichen Raum«:
Den Religionsgemeinschaften wird die Möglichkeit gegeben, in der Öffentlichkeit sichtbar aufzutreten und aktiv am gesellschaftlichen Leben mitzuwirken. Zugleich unterliegen sie den geltenden rechtsstaatlichen Regeln und einem öffentlichen Diskurs.
Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, hat vor einigen Jahren ganz konkret beschrieben, wie solche Sichtbarkeit aussehen kann.
Vor kurzem wurde ich bei einer Podiumsdiskussion gefragt, wie man denn mit Muslimen erfolgreich ins Gespräch kommen könne, obwohl der Koran doch so fremd sei. Ich sagte, für mich ist es sehr einfach geworden, nachdem ich mich in solchen Gesprächen nicht schüchtern mit meinem Glauben zurückhalte, sondern offensiv sage, dass ich Christ bin. Bei allen Unterschieden zwischen Islam und Christentum ist eines damit sofort klar. Für mich ist Glaube keine Petitesse. Mein Glaube ist mir wichtig, und das macht mein Gegenüber sicherer, dass auch sein Glaube für mich eine Bedeutung hat.
Natürlich kann man auch als Nicht-Christ oder als areligiöser Mensch den Glauben eines anderen Menschen ernst nehmen. Wichtig scheint vor allem zu sein, Glaubensüberzeugungen nicht mit dogmatischen Verhärtungen zu verwechseln und in der Religion nicht per se eine Quelle von finsteren Vorurteilen und mentaler Beschränkung zu sehen, wie dies manche Beiträger zu dem bereits zitierten französischen Sammelband über einen unverstellten Blick auf die Laizität tun. Den meisten Französinnen und Franzosen ist indes klar, es geht heute ja gar nicht mehr um den Einfluss der katholischen Kirche oder der christlichen Religion, sondern vielmehr darum, dass man jedes Zugeständnis, das man dieser mache, auch anderen Religionsgemeinschaften machen müsse. Und dies schreckt viele von ihnen mit Blick auf den Islam ab. Über 100 Jahre nach dem Gesetz über die Trennung von Staat und Kirchen scheint die Laizität in Frankreich bisweilen selbst fast religiöse Züge anzunehmen. Als nach den Anschlägen auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo im Januar 2015 Massendemonstrationen gegen die fundamentalistische Gewalt der Attentäter stattfanden, skandierten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Meinungsfreiheit ist heilig. La liberté d'expression, c'est sacré. Genau darum war es hier den Attentätern auch gegangen. Die Mohammed-Karikaturen hatten in ihren Augen das angegriffen und der Lächerlichkeit preisgegeben, was muslimischen Menschen heilig ist. Die Verabsolutierung einer Position durch ihr Einkapseln in den Begriff des Heiligen und damit Unantastbaren führt unweigerlich in eine Sackgasse. Ein überzeugendes Plädoyer für das Kooperationsmodell des säkularen Staates und damit eine implizite Kritik an der strikten Trennung im Zeichen der Laizität à la Française kommt aus der Feder eines Philosophen, der über den Verdacht klerikaler Interessenvertretung zweifelsohne erhaben ist. In seinem vor einigen Jahren erschienenen Buch »Zwischen Naturalismus und Religion« bekräftigt Jürgen Habermas die Verwurzelung der Ideen und Prinzipien der Neuzeit in der jüdisch-christlichen Glaubenstradition. Dabei gelte es, die Nicht-Übereinstimmung von Glaube und Wissen vernünftig zu reflektieren und den religiösen Glauben nicht von vornherein unter den Irrationalismus-Verdacht zu stellen. Ein freier, und das heißt auch und vor allem von religiöser Bevormundung freier, Diskurs sei für die demokratische Öffentlichkeit notwendig. Genauso unabdingbar sei jedoch, dass die säkularisierte Gesellschaft nicht nur das in der Religion aufgehobene kulturelle Gedächtnis erkennt, sondern das, wie Habermas es nennt, Wahrheitspotenzial religiöser Weltbilder ernst nimmt. Was indes nicht ausschließt, den Anspruch religiöser Repräsentanten und Institutionen gerade dann zu beschneiden, wenn deren Äußerungen, Forderungen und Verhalten im Gegensatz zu demokratischen und republikanischen Grundprinzipien stehen. Dies betrifft übrigens bizarre Scharia-Forderungen seitens mancher Muslime, ebenso wie die Versuche manchen christlichen Bischofs, den sogenannten Missbrauchsskandal innerkirchlich behandeln, und das heißt oft, beschweigen zu wollen. Religionen sind sichtbar, und sie werden es gerade in ihrer Vielfalt immer mehr. Dies als Bereicherung einer demokratischen Öffentlichkeit anzusehen, setzt ein Interesse an ihrem jeweiligen Wahrheitspotenzial voraus. Nicht jede öffentliche Äußerung, beispielsweise zu einem Tempolimit auf Autobahnen, wird mit religiösem Wahrheitsanspruch vorgetragen. Aber es ist und bleibt wichtig, dass die politisch geführten Debatten auf gesellschaftliche Stimmen hören, die den Blick auf das lenken, was jenseits politischen Kalküls und pragmatischer Abwägungen wichtig ist. Und das öffentlich auszuhandeln, die Grundlage gesellschaftlichen Zusammenlebens ausmacht.
Der Staat und die Kirchen. Ein vergleichender Blick auf Deutschland und Frankreich. Sie hörten eine Sendung von Clemens Klünemann. Es sprachen Henning Hartmann und Volker Hanisch. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen »Ich kreise um Gott, um den uralten Turm« Rainer Maria Rilke und die Religion.
NDR Kultur